Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bogenhofens, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir hier unser Sabbatschulgespräch führen. Ihr kennt uns wahrscheinlich schon gut, ich will die Runde trotzdem noch einmal vorstellen. Links von mir sitzt der Jürgen, dann der René, Josef und ich bin der Hannes. Lasst uns am Beginn mit einem Gebet starten. Lieber Herr Jesus, wir wollen über Leute nachdenken, die im Johannesevangelium erwähnt werden, die etwas zu dir oder über dich gesagt haben und irgendwo so eine Art Zeugnis auch abgelegt haben. Herr Jesus, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, wenn wir jetzt gemeinsam über dein Wort und über diese Begegnungen nachdenken, sodass sie auch unseren Glauben heute stärken. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen.
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 Okay, ohne lange Einleitung will ich gleich zu dieser ersten Figur mit euch schauen, die hier in der Lektion vorkommt. Und das ist Abraham, das war also kein Zeitgenosse von Jesus. Und ich schlage vor, dass wir da in Johannes Kapitel 8, die Verse 56 bis 58 lesen. Johannes Kapitel 8, 56 bis 58. Josef, darf ich dich gleich bitten, uns das vorzulesen? Du hast, glaube ich, die Schlachterbibel.
Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich.
Steigen wir da gleich ein. Ehe Abraham war, bin ich. Das steht bei uns in der Schlachter, in der Luther, in der Elberfelder Bibel. Nicht so in modernen Übersetzungen, Neues Leben oder so. Das ist doch ein interessanter Satz. Ehe Abraham war, und den müssten wir eigentlich anders fortsetzen, damit die Zeiten hier passen, sagt Jesus dann einfach, bin ich, Präsenz. Er wechselt in eine überraschende Zeit. Grammatikalisch ist das eigentlich gar nicht so möglich. Was bedeutet das, was Jesus hier sagt? Die Auseinandersetzung vorher war eine sehr harte mit seinen Zeitgenossen. Im nächsten Vers steht, sie wollen ihn sogar töten. Was sagt Jesus hier mit diesem Satz? Ehe Abraham war, bin ich.
Ich finde, wichtig ist einmal, so wie du schon erwähnt hast, diesen Vers 59 noch mit dazuzunehmen, denn ohne dass ich irgendeine Vorahnung oder Kenntnis über die ganze Geschichte habe, zeigt mir das doch, das muss etwas heftiger gewesen sein, weil sonst hätten sie ihn nicht töten wollen.
Also das
sie
ist
wollten
so,
sofort die Steine auf ihm, ja, wollten steinigen.
Steine auf, genau.
Das muss ja echt was Heftiges gewesen sein.
Also in den Ohren der Juden muss das furchtbar geklungen, ja, haben. Ne? Was ist
die
da
waren
das
völlig
Problem?
Außer sich.
Und emotional war das schon hochgeschaukelt. Wenn ich mir anschaue, Vers 55 bezichtigt Jesus sie der Lügen. Er sagt, würde euch gleich sein, ein Lügner. Mit anderen Worten, ihr seid alle Lügner. Das muss man sich erst mal wagen, ja? So politisch unkorrekt zu sein. Wir wissen, Jesus war lange sehr, sehr vorsichtig, damit nicht die ganze Gefahr des Getötetwerdens zu früh geschieht. Aber hier in der Situation merken wir es offenbar so hochgekocht, er muss jetzt deutlich werden. Und das tut er in Vers 58 auch, indem er genauso formuliert. Ja, ihr Abraham war, bin ich, ego eimi im Griechischen. Und wenn man dann überlegt, okay, warum sind die jetzt so außer Rand und Band, dass sie ihn sogar gleich töten wollen? Die Diskussion geht nicht mehr weiter, sie hätten diskutieren können, mehr noch. Der ist kaum 50 Jahre alt und dann behauptet er. Also ein abruptes Ende, weil ihm bewusst wird, was er damit sagt. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann fühle ich mich zurückversetzt in die Zeit von Mose, in Exodus 3, wo sich Yahweh vorstellt, seinen Namen offenbart, dem Mose offenbart. Und dann haben wir dort eben in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, genau das da stehen, der Ich Bin. ja, das, was wir als Gottesnamen, als Yahweh kennen. Das
ist Egoemi.
Dieses Egoemi. Mhm. Und das verwendet er hier und nicht nur hier. Im Johannesevangelium ist das ja fast so ein Titel, den er sehr, sehr lieb hat. In anderen Evangelien nicht so, aber hier kommt das so oft vor, was er nicht alles ist. Und immer wieder macht er damit deutlich, hier ganz deutlich, manchmal mehr unterschwellig, ich bin der Egoemi, ich bin der Ich Bin. Und damit ist für jeden geschulten Juden, und mit denen haben wir es hier zu tun, klar, er spielt auf die Situation dort im Alten Testament an. Er offenbart sich ihnen jetzt gerade als der Allmächtige.
Vor allem, was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang, es heißt ja immer, warum sagt eigentlich Jesus von sich selber nicht, dass er Gott ist? Mhm. Aber, also die Pharisäer haben schon verstanden, was er da sagt.
Die haben
also
genau gewusst, was er sagt.
Er sagt es ja doch, halt anders, als man es erwartet, aber er sagt es ja eigentlich. So ja. Wie du sagst, wenn man den brennenden Dornbusch mit dazu nimmt, wo er sich offenbart, sagt er es ja eigentlich.
Nie so, dass man ihn dafür vor Gericht ziehen genau. könnte, aber deutlich genug, dass sie wissen, dass es jetzt gerade hier für sie eine Blasphemie, die da geschieht.
Mhm. Also sie wollen ja nicht die richtige Schlussfolgerung ziehen. Wenn er der Sohn Gottes ist und das von sich sagt, dann hat er ja recht. Aber er ist es nicht in ihren Augen und dann ist es Gotteslästerung. Das ist ganz logisch, wie auch ihr Denken hier funktioniert. Also, ehe Abraham war, bin ich, erhebt eigentlich einen göttlichen Anspruch. Ich bin der Gott des Alten Testaments. Dort, wo in unseren Bibeln Herr in Großbuchstaben geschrieben steht, also Jahwe oder Jahwe oder wie auch immer wir das dann aussprechen. Interessant ist, dass hier sozusagen Abraham als Zeuge aufgerufen wird. Ja? Wann haben sich die denn gesehen? Wann ist Jesus schon vor seiner Geburt in Bethlehem, wann ist Jesus dem Abraham begegnet? Welche Geschichte meint hier Jesus wohl, wenn er hier so spricht?
Ich meine, hier in der Lektion ist der Verweis eben auf dieses Geschehen, wo Abraham oder wo die drei Engel, der Herr und zwei Engel mhm. zu Abraham kommen auf ihrem Weg nach Sodom. Wo er sie erst einlädt zum Essen, mhm. wo dann die zwei Engel aufbrechen und der eine bleibt zurück, wo er dann dieses Gespräch führt über Sodom, solltest du die 50 Gerechten mhm. mit den Ungerechten, und dann kennen wir ja diesen Verhandlung bis runter zu 10, auch 5 wären noch zu viel gewesen. Ich denke, dass er auf dieses Ereignis anspielt. Mhm.
Also ich bin sicher, dass das genau diese Geschichte sein muss, wo schlussendlich dann Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorra fällt. Ja.
Gerade weil es in der Geschichte um Erlösung, aber auch Gericht geht, passt das sehr gut zu Jesus. Denn so wird er gerade im Johannesevangelium auch dargestellt. Der Erlöser sowieso überall, aber hier eben auch als der Richter deutlich dargestellt, passt zu der Geschichte. Aber ich glaube, es muss nicht mal jetzt unbedingt nur dort sein. Der Herr ist Abraham öfters begegnet. Mhm. Das ist im Traum in der Nacht gewesen, das ist durch eine hörbare Stimme gewesen. Verschiedene Situationen. Ja.
Dieser Bundesschluss.
Ja, womöglich auch in Gestalt des Melchisedek. Manche vermuten das, ich werde vorsichtig, aber wir wissen es ja nicht so ganz genau. Ich gehe davon aus, dass sie sich öfters begegnet sind, dass sie sich gut kannten, dass Abraham nicht umsonst ein Freund des Herrn genannt wird. Ich glaube, dass es da meistens, vielleicht sogar immer, um Jesus geht.
Ich habe mich immer gefragt, dieser Abraham, ganz grob gesprochen 2000 Jahre vor Christus, was hat der vom zukünftigen Messias, von Jesus Christus schon verstanden? Ich fürchte, dass manche Leute im Alten Testament noch nicht wirklich so eine richtige, konkrete Vorstellung vom Erlöser gehabt haben. Aber beim Abraham scheint das irgendwie anders zu sein. Ja? Mhm. Paulus im Römerbrief und anderswo nimmt ihn immer wieder so als Glaubenshelden und Glaubensvater her. Was hat dieser Abraham von Jesus und von der Erlösung verstanden?
Ja, da fällt mir immer die Geschichte ein, und das finde ich eine der faszinierenden Geschichten in der ganzen Bibel, wo Abraham und Isaak, wo er seinen Sohn opfern soll. Ja. Ich glaube, dass er da dann erkannt hat, dass auch Gott seinen Sohn schicken wird und als Opfer, und dass der eben für uns sterben wird. Und du da halt auch siehst, wie stark dieser Glaube Abraham war. Du musst dir ja mal diese Geschichte vorstellen, und Ellen White beschreibt es ziemlich gut, dass du mit deinem Sohn dahin spazierst 3 Tage lang und nur an das denkst, dann bist du auf dem Berg und sollst deinen Sohn töten.
Schlachten. Also, Also wenn ich mir so diese Geschichte da durchlese, das bewegt mich immer.
Was brauchst du da für einen Glauben?
Das ist wirklich eine Prophetie auf Jesus. Aber die Parallelen sind so augenscheinlich. 3 Tage, ne? Das ist ein Stichwort auch in den Evangelien. Mein Sohn, mein Vater, die reden so miteinander. Ja, wer ist das? Ja, Gott Vater und Gott Sohn. Ne? Der Berg, der Ort, ja, passt alles. Ja? Und Gott wird sich schon noch ein Opfer ersehen. Ja, also die Geschichte ist für mich echt...
Und für mich ja eigentlich am wichtigsten an der ganzen Sache, dieses absolute Vertrauen Abrahams. Der hat ja nicht gezweifelt.
Wobei ich schon
hätte es ausgeführt.
Wobei ich schon denke, wenn wir das Leben Abrahams sehen, dann denke ich, sehen wir bei dieser Geschichte, wohin er gekommen ist durch seine Beziehung zu Gott. Weil das war ja nicht an allen Stellen so. Die Bibel ist ja ehrlich. Ich meine, die kennt ja auch die anderen Stellen da in Ägypten und so könnt ihr sie ja weglassen, tun sie aber nicht. Die Bibel ist ja ehrlich, dass auch ein Abraham einen Glaubensweg gegangen ist. Aber der Punkt ist der, dieser Glaubensweg hat ihn so nahe zu Gott geführt, dass er eben auch dorthin gehen konnte auf den Berg Moria. Das ist das ist das Spannende und auch für uns ist es gut, weil wer könnte sagen, dass er so einen Glauben hat? Aber wir sehen, aber vielleicht, oder sagen wir so, aber es kann uns motivieren, zum einen, wenn wir Fehler machen, nicht aufzugeben, selbst ein Abraham hat Fehler gemacht, und wenn wir dranbleiben, können wir mit Gottes Hilfe Großes erreichen. Wie ein Abraham, der kann uns ein Vorbild sein. Und er ist ein Vorbild eben dadurch, weil er nicht von Anfang an perfekt war, sondern auch seine Lektionen lernen muss.
Am Ende des Tages war er ja doch nur ein Mensch wie wir.
Ja, genau.
Das heißt, wir könnten auch dahin kommen,
genau,
diesen Glauben aufzubauen.
Ich habe schon in manchen Gemeinden über eben Johannes 8, diesen Versabschnitt, den wir gerade vorher gelesen haben, auch eine Predigt gehalten, auch mit anderen Versen, wo es um Christologie und die Frage ging, wer ist jetzt Jesus Christus wirklich? Ne? Und dann habe ich auch eben diesen Verweis zum Alten Testament, Abraham opfert seinen Sohn Isaac. Und uns ist klar, Jesus stirbt am Kreuz und es war furchtbar, die Geißelung, die Qualen und so weiter. Und dann habe ich die Frage auch immer gestellt, wie ist es denn dem Abraham bei dieser Opferung seines Sohnes gegangen? Und dann habe ich gemerkt, wie den Geschwistern, die zugehört haben, auch bewusst geworden ist, nicht nur der Sohn hat gelitten, auch der Vater hat gelitten. Und dieser Schmerz eines Abrahams, der noch nicht genau weiß, wie die Geschichte ausgehen wird, der Hebräerbrief sagt, na, vielleicht gibt es noch eine Auferstehung, das war so seine letzte Hoffnung. Das ist unvorstellbar.
Ja. Und ich schätze, der Vater hat da sogar, so stelle ich mir das vor, sogar noch etwas intensiver gelitten, weil er nicht eingreifen konnte, um den Halsplan zu gefährden.
So ist es.
Weil ich glaube, als Vater, ich habe ja auch 3 Kinder, das ist immer leichter, sich selbst zu opfern, als eines der Kinder wissentlich in einen qualvollen Tod gehen zu lassen. Mhm. Bei Abraham könnte man sagen, Abraham wusste oder er konnte wissen, Gott wird es am Ende alles gut machen. Aber der Vater, wenn es um Jesus geht, wenn Jesus hier irgendwo versagt hätte in diesen letzten Stunden, wenn er sich hätte provozieren lassen, wenn er ein falsches Wort geäußert hätte, wenn er kurz vor dem Kreuz gesagt hätte, ach wisst ihr was, ich gehe wieder in den Himmel. Schaut doch selber, wie er klarkommt. Das hätte er alles machen können. Es hätte so viel passieren können. Vater und Sohn hätten auf ewig getrennt sein können. Mhm. Und das ist unfassbar. Ich glaube, das kann keiner von uns verstehen, aber Abraham am ehesten.
Mhm. Okay, Abraham. Schauen wir zur nächsten Figur, die uns in der Lektion vorgestellt wird. Das ist die Maria. Gehen wir zu Kapitel 12. Kapitel 12. Es geht da über einige Verse. Ich schlage vor, dass wir die Verse 1 bis 5 lesen. René, darf ich dich bitten?
Gerne.
Johannes 12, 1 bis 5.
Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden?
steigt er wieder gleich bei diesem Vers 5 ein. Um welchen Wert geht's denn da? Bevor wir uns noch über die Motive Gedanken machen. Um welchen Geldwert geht's da eigentlich?
Wenn wir uns an das Gleichnis erinnern mit den Arbeitern im Weinberg, über einen Denar kommt der Herr mit dem Arbeiter als Tageslohn praktisch überein. Mhm. Zu sagen, sie sind sich einig, ein Denar, das ist das, was man verdient. 300 Denare ist praktisch ein kompletter Jahreslohn.
Also wenn man das
50 mal 6 Tage, 300 Denare.
Wenn man das hochrechnet in unseren Geldwert, dann sind wir, je nachdem, wie viel jemand verdient, bei 20, 30, 40, vielleicht sogar 50, 60.000 Euro. Das ist also, kann man sich ein Auto drum kaufen.
Und ne? Vor allem ist es für etwas Vergängliches. Man hat den Duft für eine kurze Zeit, man spürt vielleicht auf der Haut, dass sie gesalbt wurde. Aber dann ist das Ganze nach wenigen Tagen, vielleicht sogar nach wenigen Stunden schon wieder verflogen und an der Haut vielleicht noch nicht mehr spürbar. Ein Auto, da hat man lange davon. Wenn man sich ein Apartment irgendwo kauft, hat man lange davon. Oder irgendwelche Einrichtungsgegenstände. Ja. Aber das hier ist ganz schnell vorbei.
Ich habe nachgelesen, diese Narde hat man wahrscheinlich aus Indien importiert. Indien, dem Norden Indiens, also Himalaya dort, aus dieser Gegend. Dort wächst so eine Pflanze, die man dann verwendet hat, um dieses Salböl eben herzustellen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das eben entsprechend teuer war. Meine Frage ist, warum investiert diese Frau, diese Maria, so viel in Jesus? Weil das ist ja doch ein sehr hoher Betrag, muss man sagen. Warum investiert sie so viel in ihren Herrn?
Wenn du von Investment sprichst, wenn wir das so hören, Investment, dann geht es ja oft um etwas, ich gebe etwas, damit ich später etwas zurückhalte. Ja. Ja? Ich sähe, um zu ernten. Das ist für mich ein Investment. Aber bei ihr hier konnte sie nicht erwarten, irgendwas zurückzuhalten, sondern es war einfach ein Ausdruck ihrer Zuneigung. Sie hat sich nichts erkaufen wollen, stelle ich jetzt einfach mal, sondern sie hat Jesus derart geliebt, dass für sie klar war, es gibt nichts, was zu teuer wäre. Ich gebe das aus, was ich habe, womöglich, vermutlich, ich schätze, es war das alles, was sie hatte. Und sie gibt es alles für ein einmaliges Erlebnis, um ihm Freude zu bereiten. Das ist gigantisch, was da passiert.
Ja, vor allem interessant ist ja auch mit ihrer Schwester. Weil du siehst es in den anderen Evangelien, dass ja diese Martha ist, oder?
Martha,
ja. Martha, die ja die ganze Zeit dient. Und man könnte jetzt meinen, ja, ist ja nichts Negatives oder Schlechtes. Und sich ja dann beklagt, warum muss die Maria nichts machen? Weil sie halt nicht versteht, da ist Jesus da. Die Maria nutzt das und hat verstanden, da ist etwas, das ist viel größer und wichtiger, als dass ich jetzt da rausgehe und euch bediene und mich um alles kümmere. Was ich auch wichtig finde für unser praktisches Leben oder Gemeindeleben, aufzupassen, vor lauter Dienst und Dienen und für andere Menschen da zu sein, nicht zu vergessen, diese persönliche Beziehung mit Jesus.
Das Wesentliche.
Das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren.
Wobei ich schon denke, dass der Dienst Marthas ja auch ein Ausdruck ihrer Liebe war.
Ja, sicher, die haben sich unterschiedlich sozusagen.
Genau, aber ein Gedanke kommt mir bei dem, was du ansprichst mit dem Investment. Das gefällt mir, der Gedanke, und zwar, sie hat schon alles bekommen, was man für eine Investition bekommen könnte. Wir gehen davon aus, Maria Magdalena war diejenige, die er Jesus damals, die zu ihm gebracht wurde nach dem Ehebruch, dass sie gesteinigt werden sollte, wo Jesus dann sagt, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann die Ankläger sich alle langsam verzogen haben nach dem, was er da auf den Boden geschrieben hat. Da allein hat Maria praktisch von Jesus schon das Leben geschenkt bekommen. Hätte er irgendwie anders gehandelt, wäre sie sicherlich zu Tode gekommen. Sie hätten sie gesteinigt mit Begeisterung. Das ist das eine. Er hatte wenige Tage vorher ihren Bruder auferweckt. Mhm. Und gerade, ich denke, diese drei Geschwister wussten, wer Jesus ist und dass er derjenige ist, der ihnen letztendlich das ewige Leben, dem sie das ewige Leben verdanken werden. Ob sie alle schon bis ins Detail verstanden haben, aber wenn sie irgendjemand verstanden hat zu der Zeit, glaube ich, gehören die drei dazu. Und deshalb, die Investition, die geht in die Ewigkeit. So eine Rendite gibt's bei nichts.
Können wir vielleicht andersrum sogar sagen, Jesus hat in sie investiert. Okay. Ja. Und das ist das, was er zurückbekommt, wo ihm dann einfach auch bewusst wird, so kurz jetzt vor seinem Tod, wir sind hier unmittelbar vor der Passionsgeschichte, dass ihm bewusst wird, es ist nicht umsonst, was ich tun werde.
Genau. Aber ich denke, da geht es gar nicht darum, sich was zu erkaufen, sondern einfach dieser Dank. Mhm. Sie hat so unglaublich viel von Jesus bekommen, dass sie bereit war, alles für ihn zu geben. Mhm. Und das war in dem Fall ihr ganzer Besitz.
Im Parallelbericht, im anderen Evangelium, kommt sie dann auch zu dieser Diskussion. Warum gibt sie so viel? Weil sie so geliebt wurde. Mhm. Und da geht es dann um die Frage, wer liebt mehr sozusagen? Der Simon, der Gastgeber oder eben diese Maria?
Ja, und wie es eben heißt, wem viel vergeben ist, der liebt viel.
Ja. So ist es.
Das sehen wir bei Maria auch so ganz deutlich.
Ja. Ich meine, ich habe mich auch gefragt, warum steht diese Geschichte viermal in den Evangelien? Jedes Evangelium berichtet von dieser Geschichte. Das ist schon irgendwie auffällig. Es gibt nur ganz wenige Geschichten, die in allen vier Evangelien vorkommen. Die Speisung der 5000, natürlich die Passionsgeschichte und hier diese Salbung der Maria. Hätte es da nicht noch eine wichtigere Geschichte gegeben? Warum ist diese Salbung so wichtig, dass in allen vier Evangelien berichtet wird?
Also ich glaube persönlich, weil halt, so wie du schon erwähnt hast, sie hat das Leben geschenkt bekommen. Ja, das haben wir auch gekriegt. Ich glaube, wir sollten das auf unser praktisches Leben umlegen. Wir haben auch das ewige Leben schon geschenkt bekommen. Und sind wir jetzt auch bereit, so viel zu geben? Sind wir bereit, ein ganzes Jahresgehalt zu geben? Wenn wir jetzt bei dem bleiben. Sind wir wirklich so weit, so viel für Jesus zu geben? Weil wir haben ja wirklich sehr, sehr, sehr viel geschenkt bekommen.
Ich habe mir das auch schon gefragt, nicht? Also in der Gemeinde gibt es immer mal so einen Spendenaufruf für irgendein gutes und wertvolles Projekt. Aber wäre ich bereit, da 30.000, 40.000 Euro zu spenden? Ja. Das wäre für mich sehr viel Geld. Und das habe ich mir tatsächlich schon vor einiger Zeit als Frage gestellt. Wie viel wäre ich bereit, sozusagen da über meinen Schatten zu springen? Und auch in die Gemeinde zu opfern, unter Anführungszeichen.
Ich glaube, es wäre nochmal was anderes, wenn Jesus selbst da stehen würde und wir hätten die Chance, was zu geben. Bei Projekten natürlich immer sehr davon ab, was wir vor uns haben. Ich glaube, da gibt es noch ein technisches Detail hier in Johannes 12, das auch mit begründet, warum die Geschichte jetzt ein viertes Mal erzählt wird. Johannes ist ja der Letzte, der sein Evangelium schreibt. Mhm. Er kannte die anderen drei sicherlich schon. Mhm. Er wusste, dass diese Geschichte schon gut bekannt ist. Aber diese Geschichte hing bisher irgendwie in der Luft. Die Details haben gefehlt. Es war nicht klar, wer ist das denn eigentlich? Die Rede ist von einer Frau, von einer Sünderin. Es ist die Rede von Simon, dem ehemals aussätzigen Pharisäer, bei dem das stattfindet. Aber diese Verbindung zu Maria, Martha und Lazarus, dieses Einbetten auch in dieses unmittelbar der Kreuzigung bevorstehende Ereignis, also dass es jetzt bald dann in die Kreuzung münden würde, das alles erfahren wir hier von Johannes. Und damit wird das Ganze viel persönlicher. Ich glaube, er hatte die Absicht gehabt, Maria, die ja noch eine große Karriere macht in Evangelien, immerhin auch gehört zu den Ersten, die Jesus sehen. Ja, sie ist diejenige, die am Kreuz noch bei ihm steht. Sie ist diejenige, die, so hat mein Eindruck, bei allen schwierigen Szenen, Situationen immer an Jesu Seite gewesen ist, dass Johannes einfach wichtig war, hier noch deutlich zu machen, es handelt sich um genau diese Frau. Es ist nicht irgendeine, die das macht. Um damit eben vielleicht nochmal ein bisschen mehr auch zu betonen, wie wichtig es ist, diese Liebe deutlich zum Ausdruck zu bringen, eben wie eine Maria. Wo sie gewesen ist früher, wo sie am Ende steht, das ist einfach eine gigantische Karriere, geistliche. Ich glaube, das möchte ich nochmal ganz klar machen, ja.
Es stimmt tatsächlich, dass die Theologen die Frage stellen, sind das immer die gleichen Maria-Figuren oder ist das jetzt eine und dieselbe Frau? Und ich glaube, durch diese Geschichte wird es tatsächlich noch einmal klarer.
Weil ich aber vielleicht noch kurz bei deiner Aussage einhaken möchte, ich glaube schon, dass wenn wir in Projekte investieren, auch in Jesus eigentlich investieren. Weil er sagt ja auch an anderen Stellen, ihr habt mich gespeist, ihr habt mich mir zu trinken gegeben und gekleidet. Und sie sagen, ja, wo haben wir das gemacht? Ja, ihr habt das halt einfach an anderen Menschen gemacht und das heißt, ihr habt das eigentlich an mir gemacht. Deshalb würde ich das schon so weit sehen, dass auch wenn wir wirklich für Gottes Sache spenden oder unser Geld geben oder irgendetwas anderes, was wir einbringen können, eigentlich den Dienst an Jesus tun.
Also ich würde das auch nicht trennen wollen, ja.
Das ist ja auch keine Frage. Das Problem ist bloß das, was Maria getan hat, das kannst du exakt einmal machen. Weil dann bist du nämlich tabula rasa. Also deshalb, ich denke, es ist schon sinnvoll, dass wir uns auch heute, wie du es angesprochen hast, diese Gedanken machen, wofür, was gebe ich wofür. Weil wir eben nicht in der Situation sind, wie die Maria es war, so kurz vor dem Tode Jesu. In der Lektion ist es ja auch schön angesprochen, dass ihr wahrscheinlich das bewusst war, dass Jesus jetzt einen Weg antritt, der ihn dorthin führt. Ich habe fast den Eindruck, Maria war die Einzige, die verstanden hat, was Jesus gesagt hat, wenn er stirbt, dass er sterben wird. weil alle anderen haben das scheinbar da hier rein, hier raus,
das
haben
wollten das verdrängt. Sie nicht hören. Ja.
Das wollten sie nicht hören, die haben das überhaupt nicht, ich habe den Eindruck, die haben nicht darauf reagiert. Wohingegen bei der Maria, gerade in dem, was sie hier tut, hat man den Eindruck, sie weiß, was jetzt passiert. Mhm. Und wir haben mal eine schöne, das war, ich glaube, im Rahmen einer Jugendgebetswoche, hatten wir eine schöne Predigt, wo es geheißen hat, dass Jesus diesen Geruch mitgenommen hat ans Grab. Mhm. Entschuldigung, ans Kreuz. Und als er am Kreuz hing und so, das ist ja ein Erstickungstod, der Kreuzestod, dass er dann eben immer diesen Geruch eingeatmet hat.
Was ihn wieder ermutigt hat.
Was er wieder ermutigt davon, hat, genau.
Dass das für ihn tatsächlich eine Ermutigung war, noch in den Stunden der Kreuzigung.
Genau. Und ich habe das Zitat von Ellen White, darf ich das da gleich lesen? Ja. Und als Jesus in die Dunkelheit seiner großen Prüfung hinabstieg, trug er die Erinnerung an diese Tat in seinem Herzen. Das ist so ein fast sentimentaler Jesus, ja. Aber das zeigt auch, was sie tatsächlich Gutes für Jesus und seine Psyche getan hat, ja. Also das war für ihn offensichtlich eine tatsächliche Stärkung, durch diese letzten Tage und Stunden durchzukommen.
Ich frage mich auch, hier heißt es ja 6 Tage vor dem Passa. Was war das für ein Wochentag? Weil wann war das Passa? War das Passa am Freitag, wo Jesus starb? Oder was hat der Schreiber hier, was versteht er mit dem Passa? Den Freitag oder den Sabbat?
Mhm. Also das Passafest, das war ja das Abendmahl, das war eigentlich nach unserer Rechnung am Donnerstagabend. Ne? Also ich denke, dass hier höchstwahrscheinlich, was wir als Sonntag bezeichnen, dieser Tag gemeint ist.
Mhm. Also es waren schon noch ein paar Tage bis zur
Kreuzigung. Ja, also am nächsten Tag, also es ist vielleicht das Samstagabend, so also ein Fest, es ist ja oft am Abend gewesen. Und am nächsten Tag, am Sonntag, in der Früh sozusagen, das wäre dann vielleicht noch die Nacht zwischen Samstag und Sonntag gewesen, wo dieses Fest stattfindet. Mhm. Und dann am Sonntag ist der Einzug nach Jerusalem höchstwahrscheinlich. Mhm. Dann die Predigt oben auf dem Berg über die Endzeit. Und dann geht es Schlag für Schlag bis hin zum letzten Abendmahl.
Den Eindruck habe ich auch, wenn ich mir hier den Fortgang ansehe bei Johannes. Ich glaube, dass es so auch chronologisch ist. Immerhin redet er von einer gewissen Anzahl an Tagen.
Genau.
Das nächste ist der Einzug in Jerusalem. Und mit dieser Rechnung wäre ich auch am ehesten vermutlich Sabbatabend. Man weiß nie ganz genau, wie es gemeint ist, aber es würde Sinn für mich machen. Jetzt ist der Sabbat vorbei. Jetzt kann man auch wieder ohne die schwierigen jüdischen Regularien zusammenkommen. Man kann ein Fest feiern. Die sind bei einem Pharisäer. Das ist eh schwierig. Muss man ganz genau schauen, was und was nicht an einem Sabbat. Und jetzt können sie das hier miteinander feiern. Und dann am nächsten Tag geht dann letztlich die Passion los durch den Einzug in Jerusalem.
Die Hauptmahlzeit für solche Leute und auch so Feste, das war normalerweise am Abend. Okay, schauen wir uns die nächste Figur an, die über Jesus hier etwas sagt. Das ist der Pilatus. Und da will ich mit euch 2, 3 so Einzelverse herausnehmen. Kapitel 18, der Vers 38. Und wir finden hier interessanterweise mehrmals die Aussage, dass Jesus unschuldig ist. Jürgen, darf ich dich bitten, da Kapitel 18, Vers 38 zu lesen?
Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm.
Ich finde keine Schuld. Jetzt springen wir zum nächsten Kapitel, Kapitel 19, und lesen wir da die Verse 4 bis 6. Und das wiederholt sich jetzt im Grunde. Darf ich dich noch einmal bitten da? Kapitel 19, 4 bis 6.
Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch. Als ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.
Was fasziniert diesen römischen Prokurator so an dieser Jesusfigur?
Ja, ich glaube, das muss an seiner Erscheinung liegen und wie Jesus auftritt, weil du siehst es generell im Johannesevangelium. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass du siehst, dass Leute zu Jesus kommen und einfach nur an dem, wie Jesus lebt, ohne Wunder, großartige Wunder oder so, einfach nur an dem, wie Jesus handelt und lebt und seinen Tag verbringt, sehen, da ist etwas anders. Mhm. Ich glaube, das war da auch, wie Jesus halt aufgetreten ist.
Jesus spricht ja jetzt hier nicht gerade viel, ja. Er ist des Todes der Todesstrafe angeklagt, er soll jetzt bald getötet werden. Da müsste man erwarten, dass jeder übliche Gefangene alles tut, redet ohne Ende, um sich irgendwie rauszureden. Er tut das nicht. Ernst White beschreibt es sehr schön, dass Pilatus, wie so viele andere Amtsträger, die Gericht halten mussten, mit sehr vielen hartgesottenen Menschen schon zu tun hatte. Man kennt die Gesichtszüge, man kennt den Blick, man kennt die Ausstrahlung. Und jetzt steht einer vor ihm, der so ganz anders ist als das, was er erwartet hat. Er wurde hier aus seinem Schlafgemach rausgerissen, beschreibt Ellen White auch. Er wollte das nicht. Er wollte das schnell abhandeln. Jetzt kommt er darüber und sieht jemanden, der komplett seinen Vorstellungen widerspricht. Da soll jemand sein, der des Todes würdig ist, und dann jemand von solcher Reinheit und Klarheit steht vor ihm. Damit konnte er vermutlich gar nicht umgehen. Und das entnehme ich auch dieser Aussage hier, die wir jetzt in Vers 5 gelesen haben. Er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch, oder andere übersetzen, das Verständnis, siehe, dieser ist so ein Mensch, ja, was für ein Mensch, welcher ein Mensch. Also, er scheint überwältigt zu sein von dieser Ausstrahlung, dieser Reinheit, dieser Lebenswürdigkeit Jesu. Und von daher vermutlich auch gar kein langer Gerichtsprozess nötig. Wir hören nicht von einem langen, er erkennt sofort, der hat ganz gewiss nichts verdient, was der Strafe würdig wäre.
Ja. Er versucht sich ja auch der Verantwortung zu entziehen, schickt ihn zum Herodes und sagt, der soll ein Urteil fällen, der Herodes tut das auch nicht, er kommt noch einmal zurück. Das ist also in Kombination mit den anderen Evangelien, dass wir das sehen, das waren eigentlich zweimal so eine Verhandlung vor dem Pilatus. Warum entscheidet er sich dann trotzdem gegen Jesus? Er sagt mehrmals hier, der ist unschuldig und verurteilt ihn trotzdem.
Ich glaube, das liegt daran, oder in dem Vers, wo eben Pilatus sagt, was ist die Wahrheit? Und aber nicht auf die Antwort wartet von Jesus. Er nimmt sich nicht die Zeit. Und Ellen White schreibt das auch, glaube ich, dass er wirklich eigentlich kurz davor gewesen wäre, das Evangelium anzunehmen oder da weiterzugehen. Aber er wartet halt nicht. Er sagt, was ist die Wahrheit? Dreht sich um und geht zu den Juden raus.
Offensichtlich möchte er sagen, Wahrheit ist relativ. Ja? Also du bist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus irgendwo früher schon. Ne? Und er geht nicht in den letzten entscheidenden Schritt.
Du merkst halt wieder, wie menschlich er handelt. Er wartet nicht die Antwort ab oder irgendwas, sondern er sieht halt einfach nur draußen den Pöbel und hat Angst und will halt einfach nur alles, so wie du schon erwähnt hast, so schnell wie möglich einfach erledigen. Weil es war ja kurz vor Passa und es war sowieso aufgeheizte Stimmung.
Und dann kommt ja sogar noch dieser Bote, der ein Schriftstück von seiner Frau bringt.
Matthäus ist das, ja.
Die im Traum viel erlitten hat. Um seinetwillen, ja. Ellen White beschreibt sogar, was diese Frau im Traum gesehen hat, nämlich Jesus, der als König wiederkommt. Und wenn ich mir das vorstelle, sie hat das so gesehen, sie hat dann viel gelitten, weil sie wusste, das ist jetzt eine wirklich brenzlige Situation. Sie warnt ihren Mann, also er hat selbst schon diese Überzeugung, er kriegt das als Zeugnis noch einmal mit dazu. Wie kann dieser Mann, wenn man alle Sinne beieinander hat, dann kann man doch in dem Moment nicht mehr sagen, jawohl, ich gebe ihn der Geißelung oder gar der Kreuzigung preis. Was ich hier sehe, ist einfach jemand, der unheimlich schwach ist, der moralisch einfach wie eine Fahne im Wind ist. Er will keinen Ärger mit den Juden, er will einfach seine Ruhe haben. Und hinterher für einen Kauf jemanden auszuliefern, der wirklich allem widerspricht, was ein Verbrecher ausmacht.
Wobei, das ist ja diese eine Aussage, wo die Juden zu ihm sagen, quasi, wenn du den nicht kreuzigst, dann bist du kein Freund des Kaisers. Ja. Dieser Freund des Kaisers, das war ja so ein Titel. Und mit diesem Titel war ja wohl verbunden, wenn auch nur der geringste Schatten auf dich fällt, dann bist du auf alle Fälle tot. Das war schön vielleicht vom Kaiser geehrt zu sein, aber hochgefährlich. Und wenn da jemand, wie soll ich sagen, irgendeinen auch noch so kleinen Angriffspunkt oder wie auch immer findet, dann war das das sichere Todesurteil für ihn. Und insofern, ich glaube, das macht es eher verständlich. Es ist nicht richtig, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass Pilatus sich tatsächlich seinem eigenen Tod gegenüber sah, wenn er hier nicht diesen Willen der Juden praktisch erfüllen würde.
Es gibt natürlich vieles an falschen Anklagen. Es ist die Frage, ob er das nicht hätte gut durchboxen können, erklären können. Leute, also das ist Quatsch, was mir da vorgeworfen wird. Aber er scheint schwach und ängstlich gewesen zu sein. Mhm. Wenn ich hier Vers 12 lese, das, was du gerade zitiert hast, ja, wenn du den losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Und genau das schreibt Pilatus ja später als Inschrift über das Kreuz und lässt dann nicht mehr mit sich reden. Ja? Mhm. Dann macht er klar, das ist der Grund, was ihr mir vorgeworfen habt. Ich wäre nicht des Kaisers Freund, wenn ich den der sich zum König macht, nicht ans Kreuz bringe? Jetzt habe ich es getan, dann lasst mich auch ranschreiben, was die Anklage war. Was ja ein tolles Zeugnis zugunsten von Jesus ist. Mhm. Er wird gekreuzigt, weil er tatsächlich der König der Juden ist.
Also interessant, dass diese jetzt heidnische Figur auch ein positives Zeugnis über Jesus ablegt. Er ist unschuldig und das sagt er mehrfach. Mhm. Und er sagt, er ist der König der Juden. Das ist vielleicht auch eine politische Spitze, die da mitschwingt. Aber er sagt was, was durchaus korrekt wäre. Mhm. Schauen wir uns noch den zweifelnden Thomas an. Kapitel 20. Wir kennen die Geschichte, Jesus ist auferstanden, er erscheint den Jüngern, Thomas ist das erste Mal nicht dabei und jetzt steigen wir sozusagen ein. Johannes Kapitel 20 und lesen wir die Verse 26 bis 29. Josef, darf ich dich noch einmal bitten? 26 bis 29.
Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Wie mag dieser Thomas empfunden haben? Jesus erscheint den Jüngerkollegen, aber nicht ihm. Ja? Was ist los sozusagen? Also warum haben die anderen die Chance, diesen auferstandenen Jesus zu sehen und ich leider nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass das was mit ihm gemacht hat. Wie stellt ihr euch das vor?
Ich glaube, dass das durchaus auch gegeben war. So, du sprichst so ein bisschen die Eifersucht an, ja? Die durften ihn sehen.
Ja, oder
ich hab's nicht.
Bin ich es nicht wert oder habe ich was falsch gemacht? Oder, ne? Also es
sind. Und wenn ich mir seine Reaktion anschaue, dann wirkt das schon so ein bisschen so, warum solltet ihr was Besseres sein? Ich werde euch nicht glauben, ja? Mhm. Es sei denn, er erscheint auch mir. Ja, denn so habe ich den Eindruck, dass er mit sagen möchte, ich bin euch ebenbürtig, ich bin nicht weniger wert als ihr, dann soll er mir auch erscheinen. Ja. Aber das ist eine Haltung, damit hatten die Jünger schon öfters gekämpft. Ja. Wer darf an der Seite von Jesus sitzen, wer ist der Wichtigste in seinem Reich? Hier habe ich den Eindruck, er scheint so ein Stolz wieder irgendwie. Ich glaube, da geht es nicht nur um Glaube, sondern um Stolz, der dem Glauben im Wege steht. Und dass Jesus das vielleicht bewusst auch so gewählt hat, um daran ein Exempel zu statuieren und für alle Zeiten bewusst zu machen, was wir am Ende in Vers 29 gelesen haben: Selig sind die, die glauben, auch wenn sie nicht gesehen haben. Und wenn wir uns mal anschauen, die Heilsgeschichte, müssen wir doch sagen, die allermeisten werden Jesus nicht gesehen haben. Sie werden aber selig, weil sie glauben, ohne ihn gesehen zu haben. So habe ich fast den Eindruck, Jesus hat es hier vielleicht provoziert, ein Exempel statuiert, um ganz klar zu machen, mit dieser Geisteshaltung eines Thomas kommen wir nicht weit im Glauben.
Und trotzdem ist er dann sehr überwältigt, wenn ich da den Vers 28 noch einmal zitiere. Da sagt er: Mein Herr und mein Gott. Vorher haben wir gesagt, das wird oft nicht so direkt ausgesprochen in den Evangelien, aber hier wird es von Thomas ausgesprochen. Das ist also schon auch ein, sage ich einmal, sehr besonderes Zeugnis.
Und wichtig ist natürlich auch, dass Jesus dem nicht widerspricht und nicht sagt: Stopp, stopp, jetzt bist du aber ein Stück zu weit gegangen.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Wir sehen das in der Offenbarung zum Beispiel, wo Johannes vor dem Engel niederfällt und der sofort interveniert. Und Jesus interveniert nicht, weil das eben die Wahrheit ist, was er hier ausspricht.
Und der Anwalt geht sogar so weit und sagt zu dieser Stelle: Jesus nahm sein Zeugnis an. Mhm. Also Jesus weiß ganz genau, was da gesagt wird, wie wir es hier lesen. Und es wird angenommen, weil es wahr ist.
Genau.
Also ich verwende diesen Text auch in der Diskussion mit den lieben Freunden von den Zeugen Jehovas. Die sagen ja bei Johannes 1, am Anfang war das Wort und so weiter und das Wort war Gott. Da steht kein Artikel vor dem Wort Gott. Aber hier im Griechischen steht tatsächlich der Artikel davor. Mhm. Wir im Deutschen können das nicht nachmachen, weil entweder ein Possessivpronomen oder den Artikel und nicht beides. Aber im Griechischen geht das. Da steht also wortwörtlich: Mein Herr und der mein Gott. So können wir das im Deutschen nicht sagen, weil das bei uns nicht funktioniert. Aber hier steht tatsächlich der Artikel dabei. Also Jesus ist nicht irgendein Gott, sondern der Gott. Ja. Und das ist ein doch erstaunliches Zeugnis. Der Schlussteil im Vers 29, du hast es schon angesprochen, René: Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das sind wir. Ja, das sind wir, die Leser, 2000 Jahre später. Wir haben Jesus nicht berühren können, wir haben ihn nicht gesehen, wir haben keine Erscheinung von ihm gehabt und wir glauben trotzdem. Und da möchte ich noch einmal kurz mit euch einhaken. Wir haben Leute schon gesagt, hätte ich vor 2000 Jahren leben können, hätte ich Jesus gesehen, hätte ich seine Wunder miterlebt, hätte ich seine Predigen gehört, dann hätte ich auch glauben können. Aber leider, ich komme zu spät. Was würdet ihr solchen Aussagen entgegenhalten?
Ich glaube, dass das hier die Frage ist. Kann Thomas nur oder können wir nur Gott erkennen, wenn davor ein Wunder passiert? Ich glaube, nein.
Und du siehst, also, ja, stimmt.
Und du siehst es ja am Volk Israel, wie viele Wunder haben die erlebt oder wie viele haben andere Wunder erlebt und sind trotzdem vom Glauben abgefallen und sind trotzdem wieder von Gott abgefallen. Wunder sind zwar schön und toll und gut, um zu sehen, dass Gott das kann, aber damit du Gott annimmst und damit du Gott erkennst oder Jesus erkennst, brauchst du keine Wunder. Weil ich habe das auch schon oft gehört von Leuten, ja, wenn wenigstens nur mal ein Wunder in mein Leben passieren würde, dann würde es mir leichter fallen, das anzunehmen oder Gott anzunehmen und mein Leben danach zu leben. Ja, aber du hast doch, oder sieh in den Spiegel, dann siehst du ja ein Wunder jeden Tag. Also, dass du lebst.
Wenn man so ein Wunder erlebt, das werden dann die sagen, die es schon erlebt haben, das ist nach einer Weile nicht mehr so kräftig, um Glauben zu begünstigen. Ich habe schon Wunder erlebt oder Dinge, von denen ich sagen würde, dass das ist ein Wunder. Und dann habe ich doch auch, obwohl ich ein sehr, sehr gläubiger Mensch bin, nach einer Weile gemerkt, es lässt sehr nach in seiner Wirkung. Man denkt mal noch dran, man ist vielleicht noch dankbar dafür, aber es hat nicht mehr diese Glaubensüberzeugung. Es werden so viele Dinge so normal, wenn man sie mit ein bisschen Abstand betrachtet. Ich glaube, dass Wunder manchmal sehr gut sind in einer entscheidenden Situation, um vielleicht so ein Zünglein an der Waage zu sein. Aber ein Fundament für den Glauben kann ein Wunder niemals sein. Wenn man sich davon abhängig macht, glaube ich, dieses Fundament ist nicht nur löchrig, es ist so schwankend, es ist so schwammig, dass man gar keinen Glauben darauf bauen kann. Man wird abhängig, man braucht es immer wieder. Und das wird man nicht lang durchhalten können.
Vor allem, das ist ja dann kein Glaube mehr.
Ja, das ist Sinn.
Also wenn wir müssen dann glauben.
Ja, genau. Erstens, das ist der eine Punkt, aber auch der andere Punkt, wenn ich praktisch bloß glaube, weil es sich auszahlt, ne, dann muss ich mich fragen, ob dann nicht dieser Vorwurf Satans gegen Hiob zutrifft, dass man sagt, ja, der glaubt ja bloß, weil es sich auszahlt. Der ist ein Opportunist. Ja. Das hat ja nichts mit Glauben zu tun. Ich glaube, also wenn ich in meinem eigenen Leben zurückblicke, dann habe ich erlebt, dass Gott wirklich große Wunder getan hat. Aber das sind Wunder, die mir gezeigt haben, dass das, was ich hier lese, dass das die Wahrheit ist. Dass ich dem, was hier steht, vertrauen kann. Und wenn ich das dann erlebt habe, dann brauche ich nicht blind glauben. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir blind glauben. Aber wenn wir es erkannt haben, weil er sich offenbart hat, in unserem eigenen Leben offenbart hat, dann will er, dass wir ihm blind vertrauen.
Ja.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Deshalb denke ich auch, dass Wunder alleine nicht reichen. Und wenn wir uns Gottes Wort anschauen, ich denke an die Auferstehung des Lazarus oder die Auferweckung des Lazarus, da waren bei weitem nicht alle, die dabei standen, Hurra, und jetzt glauben wir an Jesus. Nicht wenige hatten nichts Besseres zu tun, als zum Hohen Rat zu laufen und sag jetzt mal Jesus zu verpfeifen, was er jetzt schon wieder getan hat. Also, versteht ihr? Das Wunder hat gar nichts bewirkt. Also das hat.
Ich hätte noch einen Gedanken dazu. Ich weiß, wir müssen zum Ende kommen. Thomas äußert das so großspurig irgendwie, ja. Ich möchte dann ihn selbst sehen und meine Hände in seine Seite legen, ja, die Wundmale betasten. Ich finde interessant in der Geschichte, das vielleicht zu Offensichtliche, was man auch gerne übersieht, Jesus lässt sich darauf ein. Er hätte einfach sagen können, dass er das nicht macht. Er hätte vielleicht einem Jünger begegnen können, ja, dem Petrus und Johannes, wem auch immer, oder der Maria, einer der Frauen, und sagen können, richte dem Thomas bitte Folgendes aus. Und dann kommt Vers 29, selig, der an mich glaubt, ohne mich zu sehen. Hätte er machen können. Er macht es nicht. Er geht hin und sagt sogar explizit, um zu sagen, Thomas, ich habe genau gehört, was du gesagt hast, sagt er, reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich habe immer wieder erlebt, dass Gott sich tatsächlich auf solche Wundergeschichten einlässt. Nicht, weil es notwendig gewesen wäre für ihn, um irgendwas zu beweisen, sondern weil der Mensch in der Situation vielleicht wirklich auch eine Glaubensnot hatte und Jesus einfach dann gesagt hat, ich lasse mich dazu herab, ich mache es. Auch wenn es besser wäre, die Person würde ohne ein solches Wunder glauben. Das finde ich einfach toll, auch wie barmherzig und wie gnädig er
genau
ist.
Liebe Zuseher, wir müssen leider zu einem Schluss kommen. Es gäbe noch vieles zu sagen. Wir haben uns einige Leute angeschaut, die im Johannesevangelium vorgestellt werden, die durch Taten oder durch Worte irgendwie ein Zeugnis zugunsten von Jesus abgelegt haben. Und wir haben ja auch in unserem Leben Dinge mit Jesus erlebt. Und ich möchte euch eine letzte Frage zum Nachdenken mitgeben. Wie müsste unser Zeugnis heute aussehen, damit andere Leute zum Nachdenken kommen und hoffentlich zum Glauben finden? Lasst uns noch zum Schluss beten. Darf ich dich bitten?
Herr Jesus Christus, danke, dass wir jetzt wieder dein Wort studieren durften, dass wir wieder gemeinsam Dinge besprechen durften und dass du uns einfach in diesen Geschichten zeigst, dass wir Zeugnis geben sollen, dass wir durch unser Leben Zeugnis geben sollen, durch andere Dinge. Hilf uns, dass wir für andere Menschen das sein können, dass wir sie zu dir bringen oder dass wir sie zu dir führen. Durch unser Zeugnis oder durch das, was wir halt einfach vorleben. Und hilf uns vor allem, einen Glauben aufzubauen, der nicht auf Wunder basiert, sondern einfach wirklich, weil wir auf dein Wort vertrauen, weil wir auf dich vertrauen und einfach sehen in deinem Wort, dass du so viel größer bist und schon lange vor der Erschaffung dieser Erde existiert hast. Und wir deshalb auf dich vertrauen und unseren Glauben in dich legen, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.